Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff. Ein FFH Original Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente Original. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir haben auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren? Und wenn Sie Ideen für Fälle haben, die Sie interessieren, dann können Sie uns das gerne da reinschreiben. Wir gucken, dass wir in alle Richtungen recherchieren können. Heute begrüße ich nicht nur den Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo.
Sondern auch Frau Polizeihauptkommissarin Anja Lange. Hallo Frau Lange, wie schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, hallo Frau Franz, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Ja, auch herzlich willkommen, Frau Lange.
Den Wohnwagen habe ich damals im Kriminalmuseum gesehen und das war natürlich wahnsinnig spannend. Und da wollte ich gerade erst mal fragen, wie kam das, dass Sie auf die Idee kamen, praktisch einen Tatort ins Kriminalmuseum zu stellen?
Ja, also die Idee kam, weil mich wirklich eine Kollegin von K11 angesprochen hat. Anja, hast du mal draußen in den Hof geguckt? Was steht ein Tatort? Und da habe ich gesagt, okay, ein Tatort haben wir ja sonst nicht, weil meistens die Straße, irgendwo draußen das Feld, Wohnung. Ja, das ist ein Wohnwagen. Da habe ich gesagt, okay, ich muss mir das mal anschauen, weil wer unser Kriminalmuseum kennt, weiß, dass es nicht sehr groß ist und vor allen Dingen auch nur über eine normale Tür, Eingangstür und Treppe zu erreichen ist. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut. Habe mit meinen Kollegen gesprochen und hat sofort Museumsführer auch zugesagt, das mache ich dir, den kriegen wir da runter. Und so ist das entstanden, dass wir einen, ja, letztendlich echten Tatort auch im Kriminalmuseum haben.
Und wie muss man sich das vorstellen? Was sieht man darin?
Ja, also wir haben jetzt nicht den ganzen Wohnwagen, weil der wäre wirklich zu groß, sondern wir haben ihn durchgeschnitten, man hat als einen Querschnitt, sodass man auch den eigentlichen Tatort sieht. Einmal das Gehäuse von dem Wohnwagen, aber eben auch das Bett.
Und hat er dann so durchgeschnitten, hat er dann so durch die Tür gepasst? Oder wurde er nochmal auseinandergebaut und wieder zusammen?
Nein, wir haben ihn nicht nur einmal durchgeschnitten, sondern er wurde dann wirklich quasi in Scheiben geschnitten. Also erstmal ausgebaut, die ganzen Innereien raus, vom Bett über Schränke, alles raus, dann in Scheiben geschnitten, um letztendlich Wahnsinn. Am nächsten Tag sofort auch wieder zusammengesetzt zu werden. Ja. Weil dann wusste man noch, wo alles hingehört.
Okay, das war bestimmt ein langer Abend, oder?
Ja, eigentlich ging es. Also mit einer Flex wurde alles doch. Wer einen Wohnwagen kennt, weiß, dass der eigentlich gar nicht so stabil ist, ja, auch in sich zusammenfällt, wenn das ganze Konstrukt mal nicht mehr so gehalten wird. Und da ging es eigentlich, also ja, mit 3-4 Kollegen zusammen wurde das gemacht, war einen halben Tag, ja, 3/4 des Tages, 8 Stunden, hatten wir ihn auseinanderbekommen, auch schon wegtransportiert, das war ja das Nächste, um dann auch dann am Folgetag wieder aufzubauen.
Und man sieht auch noch Blutspuren drin. Und sie haben alles im Grunde genommen so gelassen, wie es damals war,
oder? Ja, fast, muss ich dazu sagen. Die Matratze und die Decke wurden erneuert. Der Leichnam wurde ja erst 3-4 Wochen später gefunden. Und das möchte wirklich niemand haben.
Ja.
Die Originalteile, die habe ich aber originalgetreu ersetzt. Und an Spuren sieht man im Umfeld, am Rollo, Blutspuren und alleine das ist, denke ich, schon eindrucksvoll genug. Ja.
Also das sind die Originalblutspuren, da wurden jetzt keine zusätzlich gesetzt oder so.
Nee. Nein, überhaupt nicht. Und also wenn man sich jetzt das so beim normalen Licht unten anschaut, dann sieht man, okay, das sind lauter so braune Flecken da, so kleine, eigentlich gar nicht so eindrucksvoll. Aber wenn ich dann das Licht ausmache, Schwarzlichtlampe an, dann wird es doch noch deutlicher. Ne?
Ja, ja.
Davon habe ich die Menge
selber überzeugt. Ja, aber fangen wir mal damit.
Kommen wir zum Fall, genau.
Genau. Der Wohnwagen stand ja in der Nähe des Ostbahnhofs, ziemlich einsam. Welche Informationen hatten Sie, als die Polizei informiert wurde? Also zuallererst hat der Zeuge die Rettungsleitstelle informiert und berichtete über eine leblose Person da am Danziger Platz, Ostparkstraße.
Hat er da schon was von dem Wohnwagen gesagt, oder?
Das war noch nicht bekannt.
Okay.
Und dann hat die Rettungsleitstelle eben die Einsatzzentrale, das Polizeipräsidium Frankfurt informiert. Und die haben wiederum eine Streife des zuständig 5. Polizeireviers zur Unterstützung der Rettungskräfte entsandt. Mhm. Vor Ort sind die dann von den Rettungskräften informiert worden, dass diese leblose Person definitiv halt verstorben oder tot ist.
Also nicht mehr rettbar.
Da sichere Todeszeichen vorhanden waren. Ja? Also grundsätzlich muss man ja sagen, die formelle Feststellung darf nur der Arzt treffen. Ja? Aber bei diesen Leichnamen war definitiv davon auszugehen, dass da keine Rettungsversuche mehr möglich waren.
Ja, die haben ja gesagt, der Zeuge, der angerufen hatte, wir haben auch gelesen, ein Passant oder ja, war das jemand, der zufällig vorbeigegangen ist oder war das jemand, der eigentlich irgendwie in der Nähe war und immer mal nach diesem Wohnwagen geschaut hat?
Ja, da haben Sie recht. Also das war ein Zeuge, der arbeitete in der Nähe und in unregelmäßigen Abständen brachte er den Obdachlosen, die sich dort aufhielten, Essen und Getränke. Ne? Der Tatar, also der, den hatte er nicht, oder das hat er, die Tat hat er auch nicht mitbekommen, sondern er ist halt wieder später dorthin gekommen und hat dann gesehen, oh, in dem Wohnwagen liegt eine leblose Person.
Also das heißt, er hat die Tür aufgemacht, weil er eigentlich Essen bringen wollte oder stand die Tür offen oder wie war das?
Also das weiß ich definitiv nicht, aber man konnte ja auch in den Wohnwagen hineinschauen. Die Fenster waren ja dort drin.
Mhm. Ach so, und, natürlich, ja.
Ja, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber auch da rein, also die Tür geöffnet hat.
Mhm.
Wahrscheinlich hat er sich so umgeschaut. Aber ich weiß es nicht.
Man fragt sich, wieso stand da so ein Wohnwagen? War das bewusst für Obdachlose, dass die da schlafen konnten? Oder wo? Warum stand da dieser Wohnwagen?
Nein, es war nicht bewusst, sondern dieser Wohnwagen war ein Teil eines ehemaligen Protestcamps. Und nachdem die Bewohner dieses Camp verlassen haben, haben sie zwei Wohnwagen und auch einen PKW zurückgelassen. Die waren aber alles beschädigt. Ne? Das war jetzt nicht in einem super Zustand, dass man sagen konnte, okay, das stellen wir jetzt den Obdachlosen zur Verfügung, dass sie wie eine Notunterkunft haben.
So, und so dann war ist es nicht. Dieser eine Wohnwagen einfach so stehen geblieben und wurde dann genutzt.
Genau, also diese Örtlichkeit an sich, die ist von Obdachlosen aufgesucht worden. Man hat sich da vielleicht um Lagerfeuer versammelt im Winter. Und das Opfer hat sich eben dort zurückgezogen, weil sie nicht länger in dieser Winternotunterkunft nächtigen wollte. Ja, hat sie den Wohnwagen vorgezogen, weil sie auch gern allein sein wollte.
Genau, allein sein, das ist ja genau die Frage. Ne? Also wer durfte in Anführungszeichen diesen Wohnwagen eigentlich nutzen. Haben den manchmal mehrere benutzt? Hat sie den allein nutzen dürfen? Gab es vielleicht sogar Streit darum, wer da drin schlafen darf?
Ja, also ermittlungsgemäß ist da nichts bekannt, dass es da großartig Streit darum gab. Das war ja auch nichts Tolles, ne? Also da waren auch die Fenster kaputt, die Türen beschädigt, ziemlich zugemüllt. Ja, das war jetzt nichts, was man vielleicht unbedingt bevorzugt hätte.
Okay.
Also das heißt aber, in der letzten Zeit hat sie ihn dann wahrscheinlich, weil sie dann ja da war, eher allein genutzt, nehme ich an.
Ja, ja. Also ist nichts anderes bekannt. Mhm.
Ja, und vom Täter, da wusste man ja anfänglich auch nicht, dass der längst Polizei bekannt war. Was waren denn die besonders relevanten Ermittlungen von Spuren oder was hat man da?
Ja, oder wie ging es überhaupt los? Wie ist man vorgegangen? Was waren die ersten Maßnahmen an diesem außergewöhnlichen Tatort, will ich jetzt mal sagen?
Okay, also erstmal, wie fast an jedem Tatort, wird weiträumig abgesperrt. Na, man möchte ja nicht neue Spuren vielleicht dort haben oder vielleicht auch sogenannte Trugspuren, die dann gesetzt werden. Ein sehr spurenschonendes Vorgehen ist absolut notwendig. Das heißt, man geht auch nicht mit seinen Straßenschuhen jetzt durch den Tatort quasi durch. Man trägt Schutzkleidung, Handschuhe. Es wird alles fotografisch festgehalten. Man befragt als erstes so mit dem Mitteiler, ne, was hat er dann überhaupt gesehen. Man sucht aber auch nach weiteren Zeugen. Ne, vielleicht ist ja schon gleich länger was bekannt. Man verständigt K11. Ja, ganz wichtig, denn ich habe ja gesagt, am Anfang war erstmal nur eine Streife des Polizeireviers vor Ort. Ja, und dann eben K11 wurde dann eingewiesen in den Sachverhalt. Und aber auch dort wurden noch weitere Kräfte dann hinzugezogen, wie die Spurensicherung, aber auch Sachverständige, Ärzte, ne? Und ja, auch das Institut für Rechtsmedizin natürlich, ja, wo dann auch der Leichnam überführt worden ist. Ja, der Wohnwagen wurde sichergestellt und abgeschleppt. Ja. Na, war ja jetzt der Tatort schlechthin. Ja, wie kam man dann auf die Spur des Täters? Der Täter hat das Opfer getötet und sexuell missbraucht. Er hat Spuren hinterlassen, unter anderem seine DNA. Und er war Polizei bekannt, sodass es, ja, wie wir sagen, einen Treffer gab. Und konnte so dann eben auch festgenommen werden.
Er hat ja auch in einem Wohnheim, glaube ich, gelebt, ganz in der Nähe da. Und da soll er auch, glaube ich, mal erwähnt haben, dass er das gemacht hat vor einem Mitbewohner.
Später.
Ja, das ist mir nicht bekannt.
Ja.
Okay, aber der eigentliche Punkt war der Treffer in der DNA-Analysedatei. Also er war da schon drin als Person offensichtlich. Ja. Und es war dann eben eine Spur vom Tatort oder vom Leichnam, Spermaspur. Was war das Entscheidende?
Ja, genau. Na, ich habe gesagt, er hat das Opfer sexuell missbraucht, Spermaspuren. Und dann konnte man den DNA eben ermitteln und überprüfen. Hat es abgeglichen.
Und dann hat man diesen Treffer und dann wird das abgeglichen. Und wie geht man danach vor? Also wenn man jetzt so eine Situation hat, da hat man jetzt das DNA-Profil von einem Tatort oder vom Körper eines Opfers. Es gibt die Treffermeldung in der DNA-Analysedatei. Es wird technisch nochmal überprüft und da gibt es keinen Zweifel dran. Was passiert dann als nächstes? Reicht das schon für eine Festnahme? Muss das erst beantragt werden? Wie geht das dann formal weiter?
Ja, also der Täter kann dann erstmal festgenommen werden, ja, und wird ja auch befragt. Und die Staatsanwaltschaft, also man arbeitet sowieso eng auch immer mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Ja, es ist auch nicht so vielleicht wie im Fernsehen, dass man sagt, ja, man arbeitet gegeneinander, ja, sondern man möchte ja auch ein gemeinsames, gutes und erfolgreiches Ergebnis haben.
Das war ja, also tatsächlich, ich meine, der hat sie ja so lang gequält und es war ja dann auch eine Übertötung, ne? Er hat ja immer wieder zugeschlagen, auch mit dem Gegenstand zugeschlagen. Gibt es da für die Ermittler, für das Umfeld auch eine psychologische Betreuung?
Ja, sowas gibt es. Also erstmal Professionalität ist ja die Grundlage für ein ergebnisorientiertes, sorgfältiges Arbeiten. Es ist ein Miteinander und gerade bei K11 hat man regelmäßige auch Berührungspunkte im Arbeitsalltag mit solchen belastenden Situationen. Und da kann man auf einen großen Erfahrungswert auf der einen Seite ja auch zurückgreifen. Diese Einsätze und aber auch Tätigkeiten, das wird alles nachbereitet und besprochen, ne, sodass da auch niemand alleine gelassen wird. Ne. Und im Bedarfsfall kann man sich auch gerne psychologische Hilfe suchen von der Behörde, wird die auch gestellt.
Hatten wir eben ja gesagt, Täteridentifizierung, aber hier war ja noch eine andere Identifizierung notwendig, denn man wusste ja wohl am Anfang gar nicht, wer das Opfer war. Wie ist man da vorgegangen?
Das ist richtig. Erstmal unbekannte Tote. Und man beginnt, was man auf den ersten Blick ja sieht, ne? Den Leichnam. Und dann schaut man, gibt es Individualmerkmale, Narben, vielleicht Muttermal, ja, eine Tätowierung. Dann schaut man weiter in den persönlichen Gegenständen und der Wohnung. Ja, ja, in diesem Fall vielleicht der Wohnwagen, wobei es da auch sehr, sehr schwierig war, weil was gehört überhaupt dem Opfer?
Ja,
also da gab es ja ganz viele Sachen und die wenigsten davon gehörten dem Opfer. Voraussichtlich. Und dann sucht man eben nach Identifizierungsmöglichkeiten aus. Vielleicht auch ein Ausweis, ne, der mitgeführt wird, der in den Sachen ist. Und es wird auch alles dokumentiert, wirklich bis aufs Kleinste, um vielleicht da Verbindungen auch herstellen zu können. Man sucht nach möglichen Bezugspersonen, um dann doch letztendlich die Identität feststellen zu können. Ja. Wir haben natürlich auch technische Hilfsmittel, ob das so vermissten Dateien sind, aber auch DNA-Analyse-Dateien, Identifizierungssysteme für Fingerabdrücke und auch die Rechtsmedizin hilft uns letztendlich dann auch bei der Obduktion weiter, wenn man zum Beispiel vielleicht individual gekennzeichnete Prothesen hat, ne? Aber bei der Altersbestimmung und Geschlechtsbestimmung, Zahnstatus und solche Sachen.
Und die hat.
Das erfährt man aber erst hinterher. Ne? Das Erste ist erstmal, man schaut sich die Leichen in Leichnam an.
Und sie hat ja, ich glaube, sie war auch psychisch erkrankt. Ich glaube, sie musste auch Medikamente nehmen, vielleicht auch über sowas, dass man sie dann da eher identifizieren kann.
Genau, wenn sie Medikation hat, dann kann man vielleicht sehen, okay, guckt man bei den zuständigen Ärzten, fragt mal nach, ist sie irgendwo in der Kartei drin? Das sind dann natürlich die weiterführenden Maßnahmen, die dann noch getroffen werden.
Aber es gab keine, in Ihrem Fall keine Vermisstenmeldung?
Nein.
Tja, das ist ja leider häufig dann so bei solchen Menschen, dass sie dann keiner vermisst. Ja,
und sie hatte wenig Kontakte hier. Sie kam ja aus Kroatien nach Deutschland einige Jahre zuvor. Und man wird vielleicht auch nicht sofort dann auch als vermisst gemeldet, ne? Selbst wenn man vielleicht mal nicht ans Telefon geht oder so oder sich nicht zurückmeldet, die Kontakte, die man vielleicht früher hat, dass das nicht sofort aufgegriffen wird.
Ja, ich habe nur deswegen gedacht, weil ich gelesen hatte, dass sie als sehr angenehm beschrieben war, ruhig, sie hat nicht gestört und viele Anwohner haben sich tatsächlich wohl auch mit ihr unterhalten. Da hätte es ja sein können, dass dem einen oder anderen aufgefallen wäre, dass sie plötzlich nicht mehr da war.
Ja, gut, sie hat ja auch in dieser Winternotunterkunft genächtigt.
Mhm.
Und sie war nicht durchgehend jetzt, weder in der Notunterkunft noch in den Wohnwagen.
Ah,
ja. Mhm. Sodass man nicht unbedingt davon ausgehen musste, dass irgendwas passiert ist, nur weil sie jetzt vielleicht gerade nicht an dieser einen Örtlichkeit ist.
Ja. Dann habe ich hier noch eine Frage zu dem Mord an als solchen. Der Täter hat das Opfer mit einem Türgriff erschlagen. Ein Türgriff, hat er den abgerissen vom Wohnwagen oder ist der, man geht ja nicht mit einem Türgriff durch die Gegend?
Ja, also das Tatmittel konnte jetzt also vor Ort nicht mehr festgestellt werden.
Mhm.
Der Täter gab an, dass er den Türgriff halt vom Boden aufgenommen hat. Der wird von dem Wohnwagen gewesen sein.
Mhm.
Er hat ihn aber auf dem Weg zu seiner Übernachtungsstätte nach der Tat an einen unbekannten Ort entsorgt.
Ja.
Nach seinen eigenen Angaben.
Das heißt, er ist nie gefunden worden, der Türgriff?
Nein.
Okay.
Mhm. Mhm.
Ja, nur von dem Verletzungsbild her, sag mal, war das schlüssig? Konnte das gut sein? Der hat 27 Mal auf ihren Kopf eingeschlagen. Ja. Und gab einen großflächigen Trümmerbruch und die letztendlich auch zum Tod geführt
hat. Ja. Und sie hat sich aber erstmal noch sehr, sehr lange gewehrt, ne? Das ist ja das Schlimme, dass sie noch sehr lange leiden musste da, ne?
Ja, also der Täter hat ja auch zwischendurch, ich will nicht sagen, Pause gemacht, aber um wieder selber zu Kräften zu kommen, um dann weiterzumachen. Und kann man sich kaum vorstellen, was das Opfer erleiden musste.
Für die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer ist es vielleicht trotzdem interessant, mal einfach dem Kriminalmuseum einen Besuch abzustatten und sich überhaupt diese ganzen Fälle mal anzusehen und unter anderem eben auch diesen, weil das schon sehr, aussagekräftig ist.
Ja, wir wollen natürlich auch informieren.
Ja, ja, natürlich.
Und aber auch wieder relativieren vielleicht.
Ja, eben. Ja?
Das halte ich für ganz wichtig, dass man einmal sieht, der Besucher bekommt auch gerade durch diesen Wohnwagen, diese Schwere der Kriminalität, die Realität von Verbrechen vermittelt. Aber er wird bei uns aber auch nicht alleine gelassen.
Yeah.
Ne? Es ist immer ein Museumsführer dabei und kann das eben auch erklären, was, glaube ich, ganz viel dann mit dem Menschen auch macht, auch mit dem Besucher, um das besser zu verstehen.
Mhm.
Und auch die Arbeit der Polizei letztendlich.
Ja.
Die wird erklärt und aufgezeigt.
Ja.
Das war ja eben schon, hat ja angeklungen, wenn da das Schwarzlicht angemacht wird, ne, das wird man nicht alleine machen oder man kommt da auch nicht allein hin, kann mal dran fassen, ob das echtes Blut ist. Das heißt also im Museum immer nur mit Führung, ja?
Ganz genau, ja. Und auch jetzt bei der Darstellung mit durch den Wohnwagen, ne, ganz wichtig ist bei diesen ganzen Exponaten, die wir haben, gibt da noch einige weitere, ne, wo man auch sagen würde, ist vielleicht nichts für jeden, aber dass man die ethischen und rechtlichen Fragen berücksichtigt, ne? Und sowie die Privatsphäre des Opfers. Ne? Das finde ich ganz wichtig, dass man das immer beachtet und sensibel mit dem Thema umgeht.
Ja. Ja.
Ne? Wir sind jetzt kein Museum, was unbedingt jetzt zwar spektakulär Fälle hat, aber nicht unbedingt reißerisch.
Ja. Mhm. So nein, natürlich nicht. Natürlich, ja. Trotzdem ist es, wie gesagt, hochinteressant. Und ich meine, es sind alles Fälle, die in Frankfurt stattgefunden haben. Und sich das anzugucken, ja, das finde ich schon ja, sehr besonders.
Ja. Aus heute.
Ja, also das heißt, wenn man bei Ihnen ins Museum möchte, dann sollte man auf die Website schauen. Da sind entsprechende Termine. Muss ich aber vorher anmelden, oder?
Ganz genau. Ja. Ich habe einmal Termine für Einzelpersonen und Kleingruppen eingestellt, sodass man schauen kann, wann Führungen möglich sind. Oder aber man ist schon eine Gruppe von 10 bis 20 Personen, kann dann gerne einen Terminvorschlag machen und sich dann bei uns anmelden und bekommt dann ja ganz speziell eine Führung.
Oder man geht zu der Weihnachtslesung vom Syndikat, die ja zweimal im Jahr stattfindet. Also immer zur Weihnachtszeit lese ich mit einigen Kollegen zusammen Weihnachtsgeschichten, die wir uns dafür extra ausdenken. Und in der Pause kann man dann eine geführte
Ach, das ist dann dabei.
Okay. Ja, das ist im Preis inbegriffen. Und dann haben die Menschen doch noch auch was Nettes, was Fiktives. Und diese Geschichten sind im Allgemeinen auch eher nicht so bösartig, sondern lustig.
Ach so, ich dachte, das Nette wäre das Museum und eure Geschichten wären so böse.
Es ist ein Gesamtpaket.
Okay.
Also genau, auch da,
aber auch mit Humor.
Ja, und auch da immer gerne auf die Webseite gucken. Wir veröffentlichen das relativ zeitig. Und es gibt auch in diesem Jahr wohl wieder zwei Tage, an denen wir lesen, weil wir mittlerweile so viele Autoren geworden sind und die müssen ja alle mal rankommen.
Genau, ist immer anfangs Dezember. Ja, also sich schon mal vormerken. Es war ja auch immer relativ schnell ausgebucht.
Ja, es ist eigentlich immer total voll. Und es gibt auch, dank Frau Lange, eine wunderbare Weihnachtsdekoration. Und es macht wirklich viel, viel Spaß.
Jetzt werde ich aber neugierig.
Ja, da musst du mal vorbeikommen.
Ich war tatsächlich mal bei der Nacht der Museen im Kriminalmuseum. Sind Sie da dieses Jahr auch wieder dabei, oder?
Wir sind auch wieder dabei. Okay. Ich hoffe, Sie haben sich nicht in der Schlange angestellt.
Ja, also, ist schon lange,
wenn Sie nochmal zu uns kommen, schon, informieren Sie mich.
Es ist schon lang her.
Ja, weil wir haben wirklich um die 7000 Besucher an dem Abend.
Hui.
Und es ist aber auch ein großes Programm. Alleine an dem Platz vor dem Polizeipräsidium holen wir die Fälle auch aus dem Museum, um dort nochmal mit den Kriminaldienststellen diese Fälle auch zu beleuchten, was ist möglich, und an der Polizeiarbeit, ich denke, ganz interessant, nicht nur für diesen Fall bezogen, sondern für die Arbeit insgesamt. Und die Diensthunde haben dort Vorführungen und es ist ein buntes Programm, auch kulinarisch wird immer was geboten, gibt Foodtrucks, also
es ist richtig was los. Lohnt sich auch in der Nacht der Museen, ja.
Ja.
Ja, ich glaube, da haben alle ein paar Anregungen jetzt bekommen von diesem Fall und diese ja doch außergewöhnliches Exponat, das ein ganzer oder zumindest ein Teil zersägter Tatort in einem Museum ist, was man ja sonst nicht so hat, aber was, glaube ich, diesen Fall in seinem gesamten beeindruckenden Ausmaß ganz gut darstellt. Und die Blutspuren sind ja auch immer ein Spiegel dessen, was da passiert ist, welche Dynamik eben dort entstanden ist. Und wir haben es ja schon gehört, die Übertötung als solche, da haben wir natürlich dann auch einiges, was an Abschleuderspuren oder so dabei ist. Und ja, mit dem Hintergrund, wenn man sich dann in das Exponat reindenkt, glaube ich, hat man nochmal einen ganz anderen Eindruck.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, oder wir danken Ihnen natürlich ganz herzlich. Ich finde, das war nochmal sehr aufschlussreich und hat diesen Fall jetzt wirklich nochmal abgerundet.
Ja, ja, ich danke Ihnen. Von mir auch vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, dann verabschieden wir uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern und aus diesem Fall. Und bis demnächst mit einem weiteren Fall. Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes.